Mein Name ist Danny. Nachdem ich 2013 meinen Bachelorabschluss in der Tasche hatte, habe ich danach fast 5 Jahre im Geschäftskundenvertrieb gearbeitet und wurde in dieser Zeit zum
Vertriebsspezialisten.
Hallo Danny, Malte 507 möchte von dir wissen, wie bist du im Vertrieb gelandet?
Ja, rückblickend muss man ganz klar sagen, dass es ein großer Zufall gewesen ist, dass ich im Vertrieb gelandet bin. Ich hatte ursprünglich angewandte Medienwissenschaften an der TU Ilmenau studiert, also ein kommunikationswissenschaftliches Studium, was sehr breit gefächert gewesen ist, und entsprechend groß waren auch die Möglichkeiten und die Schnittstellen, in die man sich hätte entwickeln können. Für mich persönlich gab es aber nur einen Bereich, der mich wirklich interessiert hat, und zwar waren das Printpublikation bzw. das Verlagswesen, Publizistik. Das war so die Nische, in der ich mich ganz gerne aufhalten wollte. Unter anderem habe ich während meiner Unizeit auch ein eigenes Politmagazin gegründet, was es sowohl in digitaler Form gab als auch als gedrucktes Magazin. Und die Story war dann nach dem Uni-Abschluss, dass ich gerne nochmal ins Ausland wollte, vorzugsweise nach Großbritannien, weil ich dort schon ein, zwei Erfahrungen gesammelt hatte, auch während meiner Studienzeit schon, und habe mich dort bei unterschiedlichen Unternehmen beworben, unter anderem auch für ein Verlagshaus, was im Norden Londons ansässig gewesen ist, und dachte mir, okay, da bewirbst du dich einfach mal und schaust mal, ob du da im Marketingbereich unterkommst. Und dann hatte ich das Vorstellungsgespräch und er klang sehr zuversichtlich, und also der Chef von dem Verlagshaus, und er meinte auch, klar, du kannst auf jeden Fall ein bisschen Marketing machen. Es gibt aber eins, was du wissen musst, diese Hefte, die wir hier publizieren, die auch in der bundesweiten Presse als Beilage erscheinen, die leben davon, dass die durch kommerzielle Inhalte gefüllt werden. Ja, also ein anderes Wort für Anzeigen oder Advertorials. Und er hat gesagt, ohne diese Kunden gibt es dieses Heft nicht. Und wenn du dich auch ein bisschen um den Vertrieb kümmern kannst, wenn du auch mal zum Hörer greifst, ein paar E-Mails schreibst, dass wir einfach ein paar Kunden auch für dieses Heft gewinnen, dann kannst du gerne auch ein bisschen Marketing nebenbei machen, und dann schauen wir, dass wir das Stück für Stück weiter ausbauen. Aber im Kern muss dir klar sein, es geht in erster Linie um den Verkauf von Anzeigenplätzen, und dann können wir gerne schauen, wie sich das mit dem Marketing entwickelt. Ja, und das war die Geschichte dahinter, und so kam dann eins zum anderen.
Heinz87 fragt, was genau hast du verkauft?
Also der Verlag, für den ich gearbeitet habe, der hat unter der Marke Business Reporter spezielle Themenreports veröffentlicht, zum Beispiel zu Themen wie Cloud Computing, Big Data, IoT oder IT Security zum Beispiel. Und diese Reports sind dann als Beileger in der bundesweiten Presse erschienen. Also wir hatten in England zum Beispiel eine Kooperation mit dem Telegraph, wo einmal in der Woche dann ein Beileger vom Business Reporter erschienen ist. In Deutschland war es etwas weniger frequentiert, und unsere Medien waren hier zum Beispiel das Handelsblatt oder auch die Wirtschaftswoche. Und was wir letztlich verkauft haben, waren klassische Anzeigenplätze, in der Mehrheit allerdings eher Advertorials. Ich würde sogar sagen 90-95% ungefähr. Sprich, das waren geschriebene gesponserte Beiträge. Also es ging nicht darum, einfach nur eine schöne Grafik zu veröffentlichen und dann eine Anzeige zu haben, sondern wir haben sehr stark immer einen inhaltlichen Austausch lanciert und wollten, dass unsere Partner und unsere Kunden sich inhaltlich zu den einzelnen Themen positionieren, sich als Experten branden. Und das war so ein bisschen der Ansatz, den wir mit dem Business Reporter verfolgt haben. Und besonders interessant war das natürlich für die Unternehmen, die eine große Reichweite haben wollten, die auch in der bundesweiten Presse erscheinen wollten, für die allerdings die Listenpreise im Handelsblatt oder in der Wirtschaftswoche dann doch ein bisschen zu teuer waren, und die sind dann halt für die gleiche Reichweite eher ins kleinere Medium gegangen und sind dann beim Business Reporter gelandet.
Wie viel teurer war das als in den großen Zeitungen?
Also ich würde mal sagen, der Faktor war ungefähr 3. Also ich habe noch in Erinnerung, dass eine ganze Seite im Business Reporter, die hat 20.000 Euro gekostet. Und wenn man das ungefähr mal 3 multipliziert, dann kommt man so auf den Preis, der dann beim größeren Leitmedium gefordert worden ist. Man muss allerdings dazu sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt konkret beim Handelsblatt oder bei der Wirtschaftswoche gewesen ist. Diese Preise sind in der Regel nur sehr, sehr selten erzielt worden, also diese Listenpreise. Das heißt, es ging dann sehr stark darum, auch im Bereich der Preisverhandlung ein gutes Agreement für beide Seiten zu finden. Aber es war nicht sehr unüblich, dass die Listenpreise, die wir hatten für die unterschiedlichen Formate, dass wir die im Schnitt mit 30-50% Abschlag verkauft haben, vielleicht auch bewusst, klar, das ist so ein bisschen dieses Thema Anchoring, sprich man setzt einen hohen Preis fest und wenn man dann als erstes hört, okay, 20.000 Euro, ganz schön knackig und man sich vielleicht bei 10.000 Euro einigt, dann wirkt es in Relation schon etwas kleiner und insofern war das auch so sicherlich auch ein kleiner Kniff, dass man auch schon sehr, sehr hoch mit den Preisen rangegangen ist. Also hat auf jeden Fall auch sehr stark im Bereich der Preisverhandlung dann auch geschult.
Jokerina will von dir wissen, hat dir der Job Spaß gemacht?
Also ich würde mal so antworten, ich glaube, einen Job im Vertrieb zu haben, das ist immer mit einer Achterbahnfahrt zu vergleichen. Also es gibt sehr viele Hochs, es gibt auch immer mal sehr, sehr viele tiefe Phasen und das macht das Ganze sehr dynamisch. Ja, und in meiner Anfangszeit erinnere ich mich, hat es extrem viel Spaß für mich gemacht. Ich glaube, da gab es mehrere Faktoren. Zum einen, es war mein allererster Job, also entsprechend hoch war der Enthusiasmus, nicht mehr nur irgendwie Theoriekram zu lernen, sondern wirklich in der Praxis auch was zu bewegen, was zu erreichen. Das war ein großer Antrieb für mich. Dann war natürlich eine große Motivation für mich auch, dass ich in der Nische arbeiten konnte, die mich persönlich auch am meisten interessiert hat. Also ich musste mich jetzt auch nicht zwingen dazu, in diesem Job zu arbeiten. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zweifelsfrei, ich hatte sehr, sehr großes Glück auch, dass der Chef von diesem Verlagshaus, Bradley Scheffer, ein großer Mentor für mich geworden ist, der mir extrem viel beigebracht hat über die Struktur des Verkaufens, über gewisse Prozesse im Verkaufsgespräch. Letztlich ist alles Kommunikation und ich glaube, man merkt es speziell, wenn man im 21. Jahrhundert Printmedien oder Printwerbeplätze verkaufen möchte, via Kaltakquise und am Telefon, dann kommt es auf sehr, sehr viele Kleinigkeiten an im Gespräch. Ja? Wie beginne ich so ein Gespräch? Wie hole ich meinen Gesprächspartner ab? Wie strukturiere ich ein Gespräch? Wie gehe ich mit Einwänden um? Wie verhandle ich gegebenenfalls dann Preise nach? Wie schaffe ich es, dem Kunden irgendwie auch ein realistisches Gefühl dazu zu geben, was erwartet ihn? Also es ist der Verkaufsprozess ist nicht nur dynamisch, es ist ein sehr detaillierter Prozess und das ist fast schon eine Art, es ist Handwerk und Kunst zugleich aus meiner Sicht. Und mit meinem Chef hatte ich wirklich sehr, sehr großes Glück, der mir unglaublich viel beigebracht hat, der sehr viel Geduld mit mir gehabt hat, Niederlagen wie Siege gleichermaßen gefeiert hat. Und mit dem ich dann sogar auch ein Jahr später einen eigenen Podcast gestartet habe, weil ich einfach dieses Wissen, dieses unglaubliche Wissen, was er hatte, konservieren wollte für die Nachwelt. Und ich habe immer noch diese Aufnahmen bei mir und höre hin und wieder auch mal rein so zu einzelnen Episoden, um mir nochmal so seine Gedankengänge anzuhören. Also das war extrem beflügelnd für mich, dass ich da so einen inspirierten Chef auch vorgefunden hatte. Und insgesamt würde ich auch sagen, dass ich persönlich für mich auch gemerkt habe, dass ich ein Teamspieler bin, aber dass ich irgendwie auch schon einen sehr ausgeprägten Wettbewerbscharakter habe. Ja, und einfach zu sehen, wie performen andere Verkäufer, wie performe ich und einfach immer in diesem Wettbewerb zu stehen. Nicht, dass man es dem anderen nicht gönnen würde, sondern dass man selber das als Ansporn sieht, hey, ich will auch so gut werden, ich will selber auch verkaufen, Abschlüsse generieren und dieser Wettbewerbscharakter besser zu werden, das glaube ich, hat der Vertrieb auch in mir hervorgebracht und war sehr auch erfrischend für mich. Wenn wir von den Nachteilen sprechen, muss ich ganz klar sagen, speziell in der Anfangsphase habe ich eigentlich so gut wie nichts verkauft. Und ich habe sehr stark mit mir persönlich gehadert. Ich habe sehr stark an mir selbst gezweifelt und habe diese schlechte Stimmung, würde ich schon sagen, dann auch mit in mein Privatleben genommen, weil ich hatte einen großen Fehler gemacht. Ich habe diese Ablehnung, die mir tagtäglich widerfahren ist, ich habe die persönlich genommen. Ja, und ich war jemand, der sehr stark an Print glaubt und auch geglaubt hat und war komplett davon überzeugt, dass es für jeden sinnvoll sein könnte, sich in diesem Business Reporter zu beteiligen. Und ich habe diese große, breite Ablehnung, die mir widerfahren ist, ich habe die nicht verstanden. Ja, warum sagen die Leute nein? Und ich habe es für mich persönlich genommen, dass ich einfach nicht effektiv genug kommuniziert habe, was die wirklich die Vorteile sind, sich in diesem Medium zu beteiligen und hier Teil davon zu sein, von dem Business Reporter. Und das hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet und letztlich nach 3 bis 4 Monaten musste ich für mich eingestehen, so wie ich mit der Sache umgegangen bin, habe ich gesagt, ich werde dieses aktuelle Projekt, was es noch gab, noch 2 Monate, ich werde es zu Ende machen, aber ich brauche danach eine Pause, weil ich bin wirklich mental überhaupt nicht auf diese Umstände klargekommen, auf diese Ablehnung. Komischerweise, als ich danach für mich beschlossen habe, es erstmal ruhen zu lassen, dann in einer gewissen Zeit, in ein paar Wochen, komischerweise lief es genau dann besser, dann ist so ein bisschen der Druck von mir abgefallen und komischerweise kamen dann auch die Ergebnisse rein.
Wie bist du mit der Ablehnung umgegangen?
Also das Problem mit der Ablehnung ist ja folgendes. Ich glaube, dass es evolutionär sehr stark bedingt ist, dass Menschen immer einer Gruppe zugehören wollen. Also es gibt dieses soziale Zugehörigkeitsgefühl, dass wir wollen unterbewusst und was wir auch brauchen. Und ich glaube, das ist halt evolutionär bedingt, weil wenn wir früher in der Steinzeit nicht in der Gruppe unterwegs waren, wenn wir alleine waren, wenn wir isoliert waren, wenn wir vor der Höhle schlafen mussten und nicht drin sein konnten, dann mussten wir um unser Überleben fürchten. Ja, wir hatten keinen Schutz früher. Und deswegen hat der Mensch, glaube ich, instinktiv das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Ja, und das ist auch was, wo ich gerne auch immer die Käufer bzw. die Kundenseite sensibilisieren möchte, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie ein Verkäufer tickt, weil ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, alle über einen Kamm zu scheren, dass alle nur etwas Böses von einem wollen, sondern auch dieser Personengruppe mit einem gewissen Respekt zu begegnen und auch, man kann auch freundlich Nein sagen oder auch ein kurzes Lächeln schenken und sagen, dass man nicht interessiert ist, aber Ablehnung ist ein Thema, was sehr, sehr stark präsent ist. Ich habe unterschiedlichste Umgangsformen mit Ablehnung erlebt, auch bei anderen, wo man das natürlich sehr gut beobachten kann. Ich glaube, viele, die sich so ein bisschen davor schützen wollen, die wollen keine Abfuhr am Telefon erhalten. Deswegen schreiben sie bevorzugt lieber E-Mails oder noch eine E-Mail und noch eine E-Mail, anstatt einfach zum Telefon zu greifen. Andere wiederum, glaube ich, haben das mit Drogen kompensiert. Also ich kann das aus meiner Zeit in England zumindest sagen, dass wir alle, ich glaube, eigentlich jeden Freitag hatten wir immer so eine Art Pub-Lunch. Ja? Also das ist, kann man jetzt nicht so vergleichen mit der Kneipe wie in Deutschland, sondern Pub ist halt ein sozialer Treffpunkt. Ja? Und da geht man auch einfach hin, um Leute zu treffen, auch was Nicht-Alkoholisches zu trinken, was zu essen. Und wir haben uns eigentlich jeden Freitag immer in einer größeren Gruppe dann so eine Art Pub-Lunch gehabt, weil Freitagnachmittags dann auch eher tendenziell weniger los gewesen ist. Und dann hat man sich auch mal ein Bier zum Mittag gegönnt und hat dann einfach den Nachmittag entspannter ausklingen lassen. Und es gab aber auch Leute, die haben das zur Methode gemacht und die haben dann wirklich in jeder Mittagspause sich eine Stunde 2-3 Bier schnell hintergezogen, weil ich glaube, das auch so ein bisschen, ja, so eine Art Kompensation war, um vielleicht mit dem Druck im Vertrieb, aber eben auch mit der Ablehnung klarzukommen. Und ich glaube, ein anderer Teil, der hat auch vielleicht sich dadurch ein bisschen geschützt, dass die Identifikation einfach gar nicht so groß war und die das automatisch weniger, die sich selbst schon geschützt haben, weil sie gesagt haben, wenn es hier nicht klappt, dann mache ich halt was anderes oder so. Also dass die Identifikation mit dem, was wir eigentlich verkauft haben, nicht so groß vorhanden war. Ja, und bei mir persönlich, Umgang mit der Ablehnung, ich musste halt für mich lernen, das war ein Prozess, zu verstehen, diese Ablehnung, das ist nichts Persönliches. Es sind die Umstände, mal ist halt kein Budget da, mal passt es nicht in die Strategie eines Unternehmens rein. Auch das muss man akzeptieren und das ist mir wahrscheinlich am Anfang noch etwas schwerer gefallen. Und das war, glaube ich, das größte Learning, diese Ablehnung nicht auf sich persönlich zu projizieren, sondern auf das Produkt. Und was eigentlich auch nicht so schwer verständlich ist, aber es hat ein bisschen gedauert, bis es auch bei mir im Kopf angekommen ist.
Lucky Preacher 04 will von dir wissen. Was war dein schönster Moment im Vertrieb?
Ja, es gab sehr viele schöne Momente im Vertrieb. Es ist, glaube ich, nicht fair, einzelne Momente rauszupicken. Ich glaube, eine Sache, die mir immer ganz positiv auffällt, wenn ich so auch an diese Zeit zurückblicke, ist, glaube ich, die Kameradschaft unter den Verkäufern, unter den Vertrieblern. Ich glaube, Leute, die im Vertrieb arbeiten, das ist irgendwie nochmal so eine Art eigener Schlag von Mensch, ja, in der Regel schon eher ein bisschen extrovertierter und ein bisschen mehr nach vorne. Und es gibt sehr viele interessante Charaktere im Vertrieb. Zumindest in meinen Positionen, die ich hatte, habe ich ein paar sehr interessante Leute kennengelernt. Und irgendwie glaube ich auch, dass unter den Vertrieblern auch so eine Art, bestimmtes Band vorherrscht. Ja, also ich glaube, in anderen Unternehmensbereichen, da ist vielleicht auch ein schöner Zusammenhalt da, aber ich glaube, Vertriebler, die spüren irgendwie unterbewusst, wir sitzen alle im gleichen Boot und es ist ein schwieriger Job, es ist ein Knochenjob. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber man muss sehr, sehr stark, auch wenn man sich darauf einlässt, an seine Belastungsgrenzen gehen. Klar, auch hier in anderen Jobs natürlich möglich, aber im Vertrieb, glaube ich, gibt es einfach ein spezielles Band unter Vertrieblern. Und ich erinnere mich immer gerne an die Momente, wo man im ganz normalen Tagesalltag, im Arbeitsalltag, aber eben auch privat dann außerhalb von der Arbeit miteinander Zeit verbracht hat. Und das waren für mich eigentlich die schönsten Momente, ja. Das gegenseitige Erleben oder dieses Miteinandersein mit den anderen Personen aus dem Vertrieb, das war für mich, ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich immer habe, einfach der Umgang mit den Kollegen. Wenn es jetzt um ganz einzelne spezielle Momente geht, erinnere ich mich zum Beispiel an meinen letzten, vermeintlich oder vorerst letzten Arbeitstag, den ich in Großbritannien hatte. Es stand fest, dass ich das Unternehmen vorerst verlassen werde. Ich bin dann später nochmal zurückgegangen in einer etwas anderen Funktion. Und ich weiß noch, dieser letzte Tag, ich hatte mittlerweile so ein bisschen, bin aus diesem Tief rausgekommen, hatte deutlich besser verkauft, habe auch in diesem Jahr den kommerziell erfolgreichsten Business Reporter für Deutschland auch produzieren können durch meine Verkaufserfolge. Und ich weiß noch, an diesem letzten Tag in Großbritannien, da gab es noch einen Deal, der war noch offen. Und ich wusste, ich kann das heute noch zumachen, den Deal. Und das war 18 Uhr, ungefähr 18 Uhr UK-Zeit. Also die Engländer hatten schon seit einer halben Stunde Feierabend. Das ging immer bis 17.30 Uhr. Und in Deutschland war es jetzt schon 19 Uhr. Und da ist in der Regel niemand mehr erreichbar. Und ich war wirklich noch dran, diesen einen Deal fix zu machen. Und um mich herum ging es dann los. Es war Freitagabend. Alle wussten, wir gehen noch in ein, zwei Pubs in London, feiern so ein bisschen meinen Abschied. Und alle haben dann schon angefangen, Pool zu spielen, die ersten Biere zu trinken. Und ich saß wirklich noch an meinem Schreibtisch und wollte, und habe nicht die Füße hochgelegt. So, ich wollte noch diesen letzten Deal vor Ort zumachen. Und das war auch ein Deal, den ich dann noch geschafft habe zu closen. Das war auch mein erster fünfstellige Vertragsunterzeichnung, 10.000 Euro. Und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Und wo es dann fix war, wo auch die schriftliche Bestätigung reinkam, da gab es so ein zentrales System, wo das auch jeder einsehen konnte. Ich will nicht sagen, der Laden ist explodiert, aber es gab nochmal sehr großen Beifall und alle haben mich beglückwünscht. Und es war ein schöner Moment, den ich gerne noch erinnere, weil er sehr, sehr einprägsam war für mich persönlich. Und ansonsten schöne Momente. Es gibt viele Momente, klar, mit Kundenerlebnissen, wo Kunden sich bedanken, wenn sie zufrieden gewesen sind mit diesem, mit jenem. Und einfach das, ja, wie auch wieder hier, dieses Menschliche, dieses Miteinander, auch daran erinnere ich mich sehr gerne. Und es gab auch einen, auch für mich die Realisation von Projekten ist immer auch ganz wichtig, was Festes in den Händen zu halten. Schöne Momente, wenn man sieht, okay, an diesem Report hat man gearbeitet und man hält es physisch in den Händen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Oder später auch, wo ich einen Bereich der Videoproduktion für diesen Verlag aufgebaut habe. Da habe ich sehr viel in Eigenregie gemacht, von der ganzen Planung, von dem Verkauf, dann dem Projektmanagement. War schon fast so eine Art von One-Man-Show. Und unter anderem habe ich es geschafft, dass Kunden dann mit mir zur Frankfurter Börse gekommen sind. Wir konnten dann auf der Kanzel drehen. Ich habe den Moderator Christian Galvis für unser Konzept gewinnen können. Musste auch ein bisschen verhandeln noch mit seiner Gage. Aber auch das alles super schöne Momente, dann in Frankfurt vor Ort zu sein, den Kunden zu betreuen, zu begleiten, diesen Interviews beizuwohnen und einfach zu merken, das, was irgendwo mal in dem Kopf entstanden ist, so eine Idee, das wird durch Vertrauen gedeckt, durch ein Unternehmen im Hintergrund und man selber führt es aus und merkt einfach, dass man wirklich ja, was bewegen kann und dass das, was man macht, dass es auch Realität wird. Und das sind auch immer sehr, sehr schöne Momente für mich gewesen.
Niklas Beachtung möchte wissen, wie viel hast du als Verkäufer verdient?
Ja, das war natürlich immer sehr unterschiedlich, dadurch, dass man ein Fixum hatte und dann immer auch eine variable Provisionskomponente. Wenn ich es jetzt ungefähr mal abschätzen müsste, würde ich sagen, in Großbritannien habe ich ungefähr netto im Monat 2.500 Pfund verdient und in Deutschland netto pro Monat um die 3.500 Euro.
Ziegenpeter will von dir wissen, arbeitest du heute immer noch im Vertrieb? Wenn ja, was machst du?
Da würde ich ganz klar sagen, jein. Also auf der einen Seite bin ich seit ungefähr 3 Jahren jetzt nicht mehr in einer Festanstellung aktiv tätig gewesen. Ich habe mir hier in den letzten 2,5 Jahren eine Selbstständigkeit für mich aufgebaut. Auf der anderen Seite irgendwie schon, denn ein Teil meiner Selbstständigkeit, der besteht auch darin, Verkäufer zu schulen, ist nur ein sehr kleiner Rahmen, aber ich gebe immer mal wieder 1:1 Coachings bzw. Seminare für kleinere Gruppen. Das ist aber wirklich sehr überschaubar. Da gibt es einfach noch ein paar Kontakte aus der Universitätszeit, teilweise auch noch aus dem Berufsleben, wo dann immer mal eine Anfrage kommt, ob ich mir nicht mal 1-2 Stunden Zeit nehmen könnte, um hier in einer kleineren Gruppe mal ein spezielles Thema aus dem Vertriebsprozess zu besprechen. Und ja, gibt immer mal wieder kleinere Anfragen. Deswegen bin ich irgendwie schon noch involviert im Vertrieb. Auf der anderen Seite finde ich auch Vertrieb, Verkaufen, das ist irgendwie so ein Label, wo ich ehrlich bin, mit dem kann ich relativ wenig anfangen, weil Verkaufen, das ist ein Element, was in jeder Phase des Lebens irgendwie immer in einem Mikrokosmos auftritt. Also im Jobbereich ist ein Bewerbungsgespräch ja nichts anderes als ein Verkaufsgespräch, wo ich mich persönlich zeigen will, wo ich mich präsentieren will, was habe ich auf der Pfanne und was kann ich für ein Unternehmen leisten. Das geht um die Sozialakquise, wenn ich eine Frau oder einen Mann kennenlernen möchte. Auch da muss ich gewisse Kommunikationstechniken vielleicht beherrschen oder Kommunikationsprinzipien beachten. Das muss ja nicht immer nur verbal sein, das kann ja auch nonverbal sein, Körpersprache. Also es gibt so viele Elemente rund um Kommunikation, die alle letztlich auch als Verkaufen bezeichnet oder betitelt werden können. Und deswegen sehe ich das immer nicht so Verkaufen, Vertrieb. Ich glaube, wir sind alle in gewisser Weise Verkäufer, ob es jetzt darum geht, ja, einen Job zu bekommen, irgendwie mal eine interessante Frau oder einen interessanten Mann anzusprechen oder vielleicht auch den Partner oder die Partnerin davon zu überzeugen, dass Urlaub am Gardasee vielleicht doch schöner ist als in Warnemünde. Also es Verkaufen findet immer und überall statt, deswegen kann ich mit diesem Label ehrlich gesagt nicht so viel anfangen.
Generation Lost 2021 fragt: Würdest du anderen empfehlen, im Vertrieb zu arbeiten?
Ja, absolut. Also persönlich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde es auf jeden Fall genauso wieder machen. Und ich würde es auch anderen Personen empfehlen, sich mal im Vertrieb auszuprobieren und da einfach mal zu sehen, was das Ganze mit einem macht. Ja, weil ich glaube, es gibt da im Vertrieb sehr, sehr viele Lerneffekte, die man da für sich rausziehen kann. Ich glaube, durch die Ablehnung lernt man so ein bisschen mehr demütig zu werden und sich vielleicht selber auch nicht immer so wichtig zu nehmen. Man lernt für Dinge, die man mag, einzustehen, diese zu verteidigen, sich dafür einzusetzen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Kommunikativ, ja, es gibt so viele Facetten, die man hier wirklich lernen kann, was man auch später nochmal für sich mitnehmen kann. Und ich glaube, speziell für Personen, die vielleicht gerade aus der Uni herauskommen, die vielleicht so einen ersten Job suchen, glaube ich, eignet sich das wunderbar. Wenn man eine gewisse Offenheit besitzt, eine Lernbereitschaft, dann kann das sehr, sehr positiv sich, glaube ich, für einen auswirken. Und selbst wenn es nicht für immer sein sollte, man kann, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge hier langfristig für sich mitnehmen. Und ich finde auch der Vertrieb, auch einer der großen Argumente aus meiner Sicht, ist ein sehr fairer Job, weil man kann letztlich selbst darüber bestimmen, wie viel Geld man verdient. Ja, es gibt natürlich immer irgendwo unterschiedliche Systeme, die dann auch gedeckelt sind und dass eine Provision vielleicht auch nicht unendlich groß sein wird, aber tendenziell mag ich dieses Belohnungssystem, dass je besser ich bin, desto mehr Geld oder je besser ich meinen Job ausübe, desto mehr Geld kann ich auch verdienen. Und ich könnte einen Job machen, genau wie jeder andere in irgendeinem Bereich und ich mache den engagiert mit 100% und mein Nebenmann, der macht Lola Paloma, lässt eher ein bisschen locker, macht ein bisschen mehr auf Auge und letztlich bekommen wir die gleiche Bezahlung. Und ich finde, insofern ist der Vertrieb ein sehr faires Modell, weil man eben durch das provisionsgetriebene Modell oder diesen Provisionsansatz eben auch mehr belohnt wird, je besser man selbst abschneidet. Und dieses seinen eigenen Gehaltscheck, sich den zu erarbeiten, das ist irgendwie auch was sehr ja, sehr, sehr lukratives, etwas sehr Attraktives. Und insofern kann man hier natürlich auch, was das Finanzielle angeht, in den einzelnen Bereichen auch entsprechend gut verdienen. Und mein wichtigster Tipp vielleicht, wenn ihr euch einen Job im Vertrieb sucht, schaut unbedingt darauf, das Unternehmen, dass es zu euch passt und dass die Produkte und die Dienstleistungen, die ihr dort vertreten werdet, dass ihr euch mit denen identifizieren könnt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen seelenlosen Job nachzuverfolgen, allein getrieben aufgrund des Geldes. Weil das ist, ist glaube ich, zu häufig praktiziert worden, wo es in vielen Branchen nur darum geht, einen schnellen Schnapper zu machen. Und letztlich dadurch auch eine ganze Branche in Verruf gerät, weil es nur schwarze Schafe gibt oder in einzelnen Bereichen, die eben versuchen, das auszunutzen, denen es in erster Linie nur um den eigenen monetären Vorteil geht. Und das gibt es leider oder gab es in der Vergangenheit leider, glaube ich, zu oft. Deswegen steht dieser Berufszweig so ein bisschen unter einem ja etwas nicht so gut angesehenem Licht. Aber es ist aus meiner Sicht ein sehr ehrenwerter Beruf. Man ist unmittelbar der Motor der Wirtschaft, man sorgt für Transaktionen, man kurbelt viele Dinge an, man organisiert, man arbeitet zusammen und da schafft man sehr viel Produktivkapital und ich denke, dass das sehr, sehr lohnenswert ist. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, mein wichtigster Tipp, schaut, dass ihr euch wirklich mit dem, was ihr macht, identifiziert und gebt Vollgas.